Der Besuch einer alten Dame führte dazu, dass eine junge Dame eine Premiere feierte und das bei ihrem Jubiläumsspiel. Und was das alles zu bedeuten hat, das besprechen wir heute in der 165. Folge der Gegengerade, zu der ich euch herzlich begrüße. Natürlich mit der lieben Anna. Schönen guten Abend, liebe Anna. Grüße dich.
Hallo Thomas, grüß dich. Sehr schön. Ja. Sehr schön.
Ja, ja. Nicht wahr? Denn Premiere, Glockengeläut und Trommelwirbel, du hast zum ersten Mal ein Spiel auf der Gegengerade gesehen.
Tatsächlich das erste Mal die Braunschweiger Eintracht von einem Sitzplatz aus.
Überhaupt Sitzplatz, ja.
Ja, tatsächlich. Also ich schon ein paar Mal, dann aber irgendwie so im dienstlichen Kontext auf der Haupttribüne, aber dann auch nicht mit Platz, sondern irgendwie ja ab und zu und im Stehen und irgendwie arbeitend. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal gesessen habe. Ich stand einmal, eigentlich stehe ich am Block 5 und bei einem in der Aufstiegssaison dritte in die zweite Liga gegen Rostock, da stand ich mal Block 7.
Aber jawohl.
Bin ich wirklich sehr treu.
Nun also Block 12L direkt neben mir. Wie hat es dir gefallen?
Sehr gut. Also wirklich überragende Plätze. Das ist, finde ich, macht echt einen Unterschied. Also du sitzt eher so mittig der Tribüne und wir stehen ganz oben. Und abgesehen davon, dass du halt beim Stehplatz ja auch nicht kalkulieren kannst, ob vielleicht dann jemand viel größer ist als du und trotz der Stufe niedriger dir ein bisschen den Blick versperrt, ist auch der Meter mehr Distanz, also nicht nur zu der nächsten Eckfahne, sondern halt vor allem über die Diagonale bis zur entferntesten Eckfahne. Es macht schon einen deutlichen Qualitäts- und Wahrnehmungsunterschied. Das muss ich schon sagen, definitiv.
Ja. Ja gut, dafür unterscheiden sich die Preise halt auch ein bisschen deutlich. Also man muss es sich auch irgendwie leisten wollen. Aber ich war schon immer, bin ja mit der Gegengerade aufgewachsen, damals noch in der alten Gegengerade, wo oben in der oberen Hälfte Stehplätze waren. Ich stand damals natürlich, aber ich bin halt der Gegengerade dann doch treu geblieben. Mein Konto, darüber dann reden wir halt nicht.
Ja, okay, verstehe. Ja,
ja, und du hast ein Jubiläum gefeiert an dem Tag.
Ja, tatsächlich. Ich nutze die App Footballogy, die so simpel wie schön ist, finde ich. Und da kann man, wenn man ein Stadion betritt, dann öffnet man die App und dann erkennt es per GPS, wo man ist. Und dann fragt es, willst du einchecken beim Spiel X gegen Y? Und dann klickst du auf Ja. Und ich nutze die App jetzt nicht seit 12 Jahren oder so, wie lange ich ins Stadion gehe, sondern hatte dann einige Spiele nachgetragen. Deswegen muss ich sagen, also es sind mindestens 100 Spiele. Kann vielleicht ein bisschen mehr sein. Alle, an die ich mich erinnert habe, vor allem meine Dauerkartensaison, habe ich komplett eingetragen. Genau, und das war mein 100. Besuch Profispiel Eintrachtstadion. Also endlich dreistellig.
Ja.
Ja, das ist ganz cool. Da habe ich mich gefreut. Wusste ich gar nicht, hatte den Counter vorher nicht gecheckt.
Ja.
Aber umso schöner, als ich dann dieses Abzeichen bekommen habe.
Ja. Dann auch noch gleich Teil einer Choreografie geworden.
Ja, ich hatte so einen coolen Poncho an. Du auch.
Ja, beide genau. Beide gelbe, coole Ponchos an. Mit Bannern und Co. waren wir in der letzten Zeit ja nicht unbedingt immer so einverstanden, um es vorsichtig auszudrücken. Aber dieses Mal, also erstmal Respekt vor der ganzen Arbeit an die Initiatoren, was sie sich da gemacht haben, das optisch so umzusetzen aus, also die gesamte Gegengerade, gelbe und blaue Ponchos bildeten einen Schriftzug in Blau, 50+1 bleibt. Ich glaube, das hat auch unsere volle Unterstützung diesmal erhalten.
Ja, definitiv. Also ich fand vor allem, sei an der Stelle auch erwähnt, weil ja sicherlich nicht alle, die das hören, auf der Gegengerade sitzen und somit nicht jeder diesen Zettel gelesen hat, fand es vor allem bemerkenswert, dass die aktive Fanszene das Schreiben verfasst hat, im Wortlaut, nicht zitiert, deswegen nagelt mich nicht drauf fest, aber gemeinsam mit der Eintracht setzen wir uns ein für den Verein von 50+1. Und diesen dann doch irgendwie, finde ich, öffentlichen und formulierten Schulterschluss zwischen aktiver Fanszene und Verein und damit, finde ich, auch ein Zeichen der, ja, wie soll man sagen, Anerkennung oder Wertschätzung gegenüber der Eintracht, da eben Flagge zu zeigen in dem Sinne der Fans, sei es jetzt wegen der Fans, das weiß ich nicht genau, aber zumindest überschneiden sich die Meinungen und das ist ja vielleicht dann auch erstmal das, womit man gut arbeiten kann. Das finde ich irgendwie cool und gibt ein sehr harmonisches Bild. Und ich nehme jetzt auch unsere Eintracht da nicht als irgendwie eine Partei wahr, mit der man da in besondere Konflikte treten müsste.
So hoffe ich nicht.
Hoffentlich auch weiterhin. Grüße.
Ja, definitiv. Zum Spiel selber. Das wäre dann noch das Sahnehäubchen gewesen, wenn das dann auch noch 3 Punkte gegeben hätte, nach all den positiven Vorberichten, die wir jetzt gerade abgeliefert haben. Hat nicht ganz sollen sein, wobei man muss schon sagen, nach meiner Einschätzung so die erste Halbzeit gegen die Hertha war, glaube ich, die beste Halbzeit der Eintracht diese Saison.
Ja, findest du?
Ja, finde ich schon. Also Hertha ziemlich den Schneid abgekauft. Da kam eigentlich herzlich wenig, obwohl die sicherlich individuell deutlich besser besetzt sind als wir. Wir haben richtig gute Spielzüge gehabt, also auch aus dem Spiel heraus, nicht nur aus Umschaltsituationen, so einen Ball wirklich gut laufen lassen, haben auch Chancen kreiert. Das Tor fiel natürlich aus einem Fehler von Fabio Kaufmann, 14. Minute. Also nicht ein Fehler von Kaufmann, sondern natürlich ein Fehler der Hertha, was aber konsequent gleich ausgenutzt hat. Das Einzige, was wirklich gefehlt hat, das haben wir zur Halbzeit schon festgestellt, wir hätten Minimum 2-0 führen müssen. Ja. Das hat sich, das hatten wir angesprochen in der Halbzeit, wenn das sich nicht mal recht, ein bisschen hat es sich dann gerecht. Ne?
Hat sich definitiv gerecht, ja, das würde ich schon so sagen. Also in der Zusammenfassung sahen die Chancen, fand ich, ein bisschen weniger zwingend aus als im Stadion. Aber nichtsdestotrotz musst du die Überlegenheit gerade auch gegen die Hertha ja, besser ummünzen. Das ist ein Problem, das wir aus den vorigen Spielen ja auch schon kennen. Auch auf St. Pauli hätten wir auch mehr treffen können. Ja. Vielleicht auch müssen. Über die lange Sicht gesehen vielleicht müssen. Ja, also ich bin tatsächlich mit einem schlechten Bauchgefühl dann in die Halbzeit gegangen, weil ich dachte, das wird uns auf die Füße fallen und in einem gewissen Rahmen tat es das ja auch.
Ich glaube, Expected Goals waren so ganz knapp unter 2, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hertha so nach dem Spiel, nach 90 Minuten, so knapp unter 1. Also da haben wir schon ein Tor liegen lassen, auch wenn die Chancen bis auf eine, da kommen wir in der zweiten Halbzeit drauf, von Bicakcic nicht so die hundertprozentigen waren, aber wir waren halt dann wirklich am Drücken. Und da fehlt es leider, wie so oft, so an diesem berühmten, an dieser berühmten letzten Genauigkeit, zu dem berühmten letzten Pass. Aber schade, also da wäre noch mal mehr drin gewesen. Nach der Halbzeit änderte sich leider das Bild. Das fing schon an, gleich eigentlich mit dem Anstoß, dass gleich ein Schuss auf RTHs Tor kam. Der war gar nicht so rasend gefährlich. Also Torben hat den eher so ein bisschen zur Sicherheit noch mal so aus dem Eck gebaggert, wäre eher so einen Meter vorbeigegangen. Aber das war gleich so ein Warnschuss und die Hertha drehte dann noch richtig auf. Also,
ja, RTH fliegt vorbei. Ja. Ne, bei dieser Flanken.
Ja, ich meine, den ersten Schuss, der war gleich direkt nach der Pause, der war so, ins Eck, den baggert er da noch so raus. Ja. Was du meinst, war der Kopfball von ich glaube, Tabakovic war es. Segelt tatsächlich RTH an der Flanke vorbei. Das war so die einzige Unsicherheit an dem Tag, die er hatte. Das hätte auch mächtig ins Auge kommen können. Ja, mächtig ins Auge, Ruby. Verzeihung. Mächtig ins Auge.
Das ist schon wieder. Ruby.
Gehen da wieder Nachbarn ihre Straße lang?
Das ist wirklich
unverschämt.
Ja, Ruby,
du musst das
ist
doch mal
so eine
lernen.
Frechheit, ne? Guck mal hier, komm.
Du musst das doch mal lernen. Unglaublich.
Ja, das ist heißes Pflaster.
Ja, und wie das dann so ist, wenn eine Mannschaft qualitativ hochwertig besetzt ist, denen reicht dann der eigentlich schon einzig richtige Fehler, die einzig richtige unsortiert hat, der Eintracht in der 52. Minute nach dem Konter aus. Wo dann halt Mazza tatsächlich den Ball im berühmt-berüchtigten Rückraum, der ist irgendwie gefühlt in so den Szenen immer unbeobachtet vom Verteidigern und das Ding dann richtig trocken unten rechts ins Netz nagelt. Ne?
Ja, und auch...
War sehr ärgerlich.
Ja, also ob sich das dann verhindern lässt oder nicht. Ich meine, letztlich ist es in der Regel so, dass einem Tor ein Fehler in welcher Art und Weise vorhergeht. Wer den macht, sei dann auch dahingestellt. Man muss halt in der Summe schon sagen, dass diese Drangphase wirklich enorm war und wir uns da komplett haben den Schneid abkaufen lassen. Ich hatte das Gefühl, dass wir überhaupt nicht damit zurechtkommen, so am Tor verteidigen zu müssen in dieser Frequenz. Und froh waren, als wir die Hertha ein bisschen weiter vorne wieder beschäftigen konnten und ein bisschen weiter vorne es uns wieder gelungen ist, die unter Druck zu setzen und den ballbesitzenden Spieler irgendwie zu attackieren. Da hatten wir wirklich große Probleme, ja.
Also Hertha hatte dreifach gewechselt zur Halbzeit. Das hatte sich auch offensichtlich ausgezahlt. Was ich trotzdem nicht verstehe, warum Eintracht da so ins Schwimmen kam und auch gefühlt die Zweikämpfe nicht mehr so richtig annahm.
Ja, und ich habe das Gefühl, das Selbstbewusstsein in der ersten Halbzeit, dass wirklich die Leute den Ball fordern und auch auf die Gefahr hin, dass sie damit dann Fehler machen, weiterhin da selbstbewusst agieren, das verflüchtigte sich dann komplett kurz nach Anpfiff, wieder Anpfiff der kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit. Und ich das Gefühl hatte, dass unsere Jungs eher den Ball meiden und eher froh sind, wenn die Situation von wem anders gelöst wird.
Ja, das stimmt. Also auch das ruhige Passspiel, auch mal direkte Weiterleitungen und so. Der Ball war nicht diesmal sofort wieder weg. Also alles, was Eintracht in der ersten Halbzeit nicht auszeichnete, fehlt da. Nach so einer 15-minütigen Drangphase von Hertha wurde es wieder erstmal vorübergehend ein bisschen ausgeglichener. Es kam nochmal zu zwei Chancen der Eintracht, so 62., 63. unter anderem Kopfball von Bicakcic, den ich eigentlich normalerweise drin sehen würde bei seiner Kopfballtechnik. Ich weiß nicht, da kam er irgendwie nicht so richtig hinter den Ball, köpfte den so einen Meter am Tor vorbei. Wäre so ein Ding gewesen, das hätte, glaube ich, Hertha ziemlich einen Zahn gezogen an der Stelle.
Ja.
Bisschen schade. Wäre unverdient gewesen zu dem Zeitpunkt, aber ach Gott.
Ja, das hätte mich jetzt nicht so gestört. Ja, so eine Lucky-Punch-Phase. Aber wir haben uns vor dem Spiel an der Tankstelle getroffen und sind dann zur Rheingoldstraße gelaufen. Und da habe ich gesagt, mein Tipp ist 1-1, weil rein statistisch, wir haben erst zweimal unentschieden gespielt. Wir müssen irgendwann wieder unentschieden spielen. Und dass das dann auch das Ergebnis war, hat mich vor allem deshalb froh gemacht, weil halt nach dem Platzverweis das Ganze auch richtig übel noch hätte ausgehen können.
Da kippte das Spiel nochmal, muss sagen. Du hattest es schon eigentlich im Stadion gesagt, oh scheiße, das ist nicht gut. Ich hatte es nicht so 100% gesehen, habe mir die Fernsehbilder nochmal angeschaut, ist eine klare rote Karte. Also er trifft den mit gestreckten Beinen so in Kniehöhe. Da sehe ich wenig andere Chancen für einen Schiri, der eigentlich einen sehr schlechten Tag erwischt hat. Sehr merkwürdige Entscheidung getroffen hat, gerade viel gegen Eintracht gepfiffen hat, wo ich denke, ist häufig mal so normaler Körperkontakt oder Körpereinsatz gewesen, was er dann abgepfiffen hat. Aber in der Szene lag er 100% richtig. Also Kurzscheid, zwei Spiele jetzt gesperrt zum Glück. Ich dachte bei dem Tritt, warum wenn das nicht mehr werden? Also noch ein bisschen Glück, sicher keine Absicht. Aber
ja, genau. Also ich finde, man sieht, das ist keine Absicht. Er entschuldigt sich sofort. Er diskutiert da auch nicht groß, was ich erstmal gut finde. Aber er trifft ihn halt wirklich deutlich über dem Knie. Das ist es kann halt wirklich auch sehr verletzend dann sein, diese Aktion, wenn das aufs Knie geht, da von der Seite. Lieber nicht.
Ja, zum Glück passiert eigentlich nichts mehr. Die einzige Szene, die mir noch so in Erinnerung geblieben ist, ich glaube, Bicakcic war es, der eigenen 16er liegt und Hertha weiterspielt und noch rumspielt. Das fand ich ziemlich asozial, muss ich sagen. Anschließend rennt noch ein Hertha-Spieler in Hoffmann rein, der anschließend auch noch behandelt werden muss. Ja. Also sportlich ist anders, würde ich sagen.
Definitiv, ja. Und rauscht da halt auch einfach mitten im 5-Meter-Raum in unseren Torhüter. Ja. weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht nochmal nachvollziehen können, die Szene im Stadion, würde ich denken, das ist halt glasklar der Raum, in dem der Torhüter in Ruhe gelassen werden muss. Muss man jetzt nicht für gelb geben, aber das Spiel kann man schon unterbrechen, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass es schon der zweite Spieler ist, der dann unsererseits irgendwie zu Boden geht. Ja, mir war dann in dieser Behandlungszeit, das war schon Nachspielzeit von RTH, halt aufgefallen, dass wir so ein bisschen rumstehen, so ein bisschen abwarten und der Fabian Rehse eben von einem seiner Spieler zum nächsten geht und die nochmal versucht, so heiß zu machen für die letzten 30 Sekunden, um eben doch noch irgendwie das zweite Tor zu erzielen und da irgendwie siegreich vom Platz zu gehen, was ich ihm jetzt erstmal nicht ja, irgendwie verwehren kann. Ich fand sowieso Herthas linke Seite, boah, ey, also ja. Das war ja auch die, die wir irgendwie besonders im Blick hatten, weil wir da eben genau saßen dann in der zweiten Halbzeit. Das fand ich schon wirklich richtig, richtig stark. Dieser ja, sportliche Respekt steht dann so ein bisschen im Schatten dessen, dass ich dir beipflichten würde, dass ich das nicht so richtig sportlich oder sympathisch fand. Ich habe dann in der Sportschau zu Hause die Zusammenfassung gesehen und da war Rehse dann im Interview unzufrieden, weil er gesagt hat, ja, seiner Meinung nach hätte man hier gewinnen müssen. Ich denke, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil die zweite Halbzeit habt ihr ja auch, die erste Halbzeit habt ihr einfach nicht gut gespielt und wir aber sehr gut. Und dann hat er gesagt, ja, also mit den Ambitionen, die die Hertha hätte, da müsse man halt gegen den Tabellen 15. oder 16., ja, wo stehen die eigentlich, müsse man halt gewinnen. Und dann denke ich so, ja, Digi, weißt du, wenn du wüsstest, auf welchem Tabellenplatz wir stehen, hättest du hier vielleicht auch nicht verloren. Aber in dem Moment, in dem du hier halt aufkreuzt, wie irgendwie so ein...
Wer ist das überhaupt?
Ja, genau. Ja, wie so eine Hauptstadtlocke. Ja. Ja, dann fahr halt wieder nach Hause. Freu dich über deinen Punkt und geh mir nicht auf die Nerven. Ja, Pfeife.
Gut zusammengefasst, ein guter Schlusswort zu diesem Spiel. Es blieb bei dem Punkt, ich würde mal sagen, unterm Strich, okay.
Ja.
Also du hast das so schön gesagt, wenn beide Seiten am Ende unzufrieden sind, war es wohl ein gerechtes Unentschieden. Zitat Anna. Das kann man wohl soweit unterschreiben. Es gab leider nach dem Spiel, was ich persönlich schon gar nicht mehr mitbekommen habe, weil ich immer schnell zum Bahnhof muss, meinen Zug bekommen, noch Ausschreitungen. Will ich gar nicht im Detail eingehen. Das hat wohl jeder oder kann jeder nochmal nachlesen, was da passiert ist. Du hast so ein bisschen die Auswirkungen noch mitbekommen, selber hinter der Südkurve.
Ja, also ich stand vor der wahren Liebe. Da bin ich dann hin und stand da mit irgendwie 4, 5 Leuten, haben uns noch unterhalten und auf einmal ist es unruhig geworden. Und dann haben wir mitbekommen, wie halt viele Polizisten ins Stadion gelaufen sind. Und nicht nur zu Fuß, sondern auch auf Pferden. Und da habe ich schon gedacht, okay, da muss ja richtig irgendwie was los sein. Weil also im Autoverkehr würde man von nicht angepasster Geschwindigkeit sprechen. Und wenn es dann eben nicht ein Fahrrad ist, sondern 600 Kilo Polizeipferd, das fand ich schon wirklich rasant. Also wie sie da irgendwie mit diesen Tieren durch die Menge getrabt und galoppiert sind. Und ich kann mir da keinen, also zu der Genese dieser Vorfälle kann ich nichts sagen. Ich habe da nichts gesehen. Es ist halt nur so, dass die Polizei danach eine Mitteilung verfasst über unter anderem auch die Anzahl der verletzten Fans. Da kommt sie in der Zählung auf einen.
Ich glaube, einen.
In der offiziellen Mitteilung. Und da habe ich halt, also ohne da genau irgendwie ein Auge drauf zu haben, aber da sind deutlich mehr wirklich ziemlich ramponierte Köpfe an uns vorbeigeführt worden, dann 20 Minuten später. Also diese Zahl kann nicht stimmen, das ist einfach nicht richtig. Und
so hinterher von 5, die mit Kopfverletzungen, teilweise schweren Kopfverletzungen,
ja, und auch ins Krankenhaus
ambulant mussten. Und teilweise auch im Krankenhaus behandelt werden mussten.
Und die, also da, wo ich halt wirklich hellhörig werde, weil die beteiligten Fans sind sicherlich irgendwie, haben da ihre eigenen Interessen und auch ihre eigenen Perspektiven und die Polizei auch. Und dass das irgendwie schwer zu vereinen ist, wer hat angefangen und so, kann ich noch, deswegen bin ich da vorsichtig. Aber wenn die Differenz einer offiziellen Stellungnahme vom Verein im Nachhinein zu der von der Polizei so groß ist, mhm, und die Polizei zum Beispiel auch nicht davon schreibt, dass ein 5-jähriges Mädchen irgendwie unter Schock stand nach dem Einsatz, weil es einfach übergelaufen worden ist, da, ja, frage ich mich halt schon, ist das, also gar nicht irgendwie, ist das passiert oder nicht, auch wenn ich mich schon frage, warum spricht die eine Partei davon und die andere nicht, sondern auch wirklich nach der Verhältnismäßigkeit, weil da hatte, also natürlich ist es im Interesse der Polizei und aller Beteiligten und Danebenstehenden, dass Konflikte nicht eskalieren und keine Massenschlägerei irgendwie zustande kommt. Aber Leute, die außerhalb des Stadions damit nichts zu tun haben, mit dem Anrücken von Polizisten wirklich in körperliche Gefahr gebracht werden, mhm, jetzt nicht in tödliche Gefahr, aber halt schon zu Fall kommen, sich doll erschrecken und halt irgendwie nicht mal irgendwie wirklich auf Kinder Rücksicht genommen wird, will ich schon irgendwie ein leises Fragezeichen hintermachen. Stört mich. Finde ich nicht gut.
Ja, ich würde da sogar mal ein lautes Fragezeichen hintermachen, weil was mich sehr skeptisch werden lässt, ist die bisherigen oder sind die bisherigen Aussagen der Polizei zu früheren Vorfällen. Wir erinnern uns da an sehr geharnischte Reaktionen der Gewerkschaft der Polizei zu aus meiner Sicht sehr zurückhaltend ausgewogenen Kommentaren der Braunschweiger Zeitung unter anderem, wo sie sich ja fürchterlich aufgeregt hatten. Also ich bin gespannt, ob es tatsächlich zu einer allumfassenden und auch intensiven Untersuchung dieser Vorfälle auch auf Seiten der Polizei gibt. Also ich bin vorsichtig, die reine Fanseite nur zu betrachten, wo es hieß, ja, das war ja schon alles wieder abgeklungen, pipapo, das, ich mag es nicht beurteilen, aber genau wie du es gesagt hast, die Zahl der Verletzten, unter Schock stehende 5-Jährige, die Art und Weise, mit welcher Geschwindigkeit da auch Polizeipferde, da bist du nicht die Einzige, die da Augenzeugin geworden ist, da in die Menge galoppiert ist. Das wirft halt schon Fragen auf. Also ob die beantwortet werden, wir werden es abwarten müssen. Bisher stehen da Aussagen gegen Aussagen. Wobei die Nichtnennung der Anzahl der verletzten Fans bei der Polizei schon mehr als Aussage gegen Aussage ist, sondern das ist schlicht einfach Unterschlagung von, ja, dessen, was da wirklich vorgefallen ist. Wir beobachten das mal, sehr, sehr unschön, dass Braunschweig durch sowas gerade in die Schlagzeilen geraten ist.
Ja, aber auch vielsagend, dass es nicht nur Schlagzeilen sind irgendwie regionaler Natur oder, ja, Fanmagazin, Faszination Fankurve hatte auch berichtet, sondern stand eben auch im Spiegel und da, mhm, also weiß ich nicht genau und es ist halt auch nicht das einzige Spiel und das finde ich, möchte auch dazu sagen, dass ich das insofern also nicht nur bedauerlich finde, weil es irgendwie weil das irgendwie passiert ist und jetzt schwer nachzuvollziehen ist, sondern weil ich grundsätzlich doch gerne wohlwollend auf die Arbeit der Polizei gucken möchte. Also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die einschlägige Banner mit 4 Buchstaben in die wirklich nicht. Ja. Aber über das Vorgehen und über die Behandlung gerade von neutralen Fans, was ich jetzt einfach mal so als Maßstab nehme, weil die halt in der Regel einfach wirklich nur Fußball gucken wollen. Das übersteigt zuletzt wirklich das, was ich irgendwie angemessen finde. Und das ist sehr bedauerlich.
Ja, also auch ich bin da eher neutral bis, ich will mal so vorsichtig formulieren, polizeifreundlich eingestellt. Ich achte und wertschätze grundsätzlich deren Arbeit, aber sie tun sich halt keinen Gefallen damit. Und da bin ich halt sehr hellhörig geworden mit der Schönrederei in der Vergangenheit und wirklich völlig überzogene Kritik an Fans. Und nochmal, diese offizielle Pressemitteilung der Polizei, wo einfach wesentliche Dinge unterschlagen wurden, das macht einfach keinen guten Eindruck. Und bei mir nicht den Eindruck, dass dort wirklich eine Aufarbeitung gewollt ist, was dort von den Einsatzkräften abgeliefert wurde.
Ja.
So, und die Polizei repräsentiert nun mal den Staat. Natürlich haben die Fans da keinen Freibrief, noch irgendwie Gutdünken, irgendwelche Randale vom Zaun zu brechen, aber es ist nun mal Aufgabe der Staatsgewalt, da mit Augenmaß Und unter Vermeidung von Schaden an Unbeteiligten, damit dagegen vorzugehen, halt eben so. Und die nochmal die Lesart der Fans ist ja zu sagen, der Konflikt, den es da gab, der war unter Kontrolle. So, es gab überhaupt keinen Grund, da jetzt irgendwie nochmal groß einzuschreiten. Wir müssen es halt abwarten. So, ja. Sehr unschön auf jeden Fall.
Ja, definitiv.
Ein, ja, könnte man sagen, vielleicht schöneres Thema, über das wir auch noch reden können, ist die Vertragsverlängerung von Daniel Scherning. Vorzeitige Vertragsverlängerung, die auch im Abstiegsfalle gilt, also auch für die dritte Liga, einen gültigen Vertrag dann bis Ende der nächsten Saison. Da kann man jetzt geteilter Meinung sein. Wir haben mit vorzeitigen Vertragsverlängerungen in der Vergangenheit eher schlechte Erfahrungen gemacht. Auf der anderen Seite, bei dem, was Daniel Scherning bisher abliefert, warum nicht? Wie siehst du das?
Ja, ich meine, ich kann das aber nicht so richtig einschätzen. Was ist da so die Motivation hinter, das jetzt zu machen? Weil ich denke, da ist ja keine Not, das zeitlich zu machen. Vielleicht gibt es dann aber auch die Position, die sagen, ja, aber irgendwie solvente Drittligisten strecken jetzt vielleicht schon die Fühler aus und wollen den holen. Und wenn der Vertrag ausläuft, die fragen jetzt schon, ob der im Sommer da hinkommen kann. Wir müssen den sichern, wenn wir den halten wollen. Das kann ich nicht überprüfen. Das kann natürlich sein, auch wenn, glaube ich, die wenigsten in der Situation sind, jetzt schon wirklich fix planen zu können für die nächste Saison.
Ja, die offizielle Lesart ist ja eher so
Belohnung und Vertrauen.
Ja, gar nicht mal das. Also ist sicherlich auch eine Anerkennung seiner Arbeit, aber man will da halt auf alle Möglichkeiten sich halt vorbereiten und wieder Kontinuität halt reinbringen, so mit der bisherigen Arbeit zufrieden. Ja. Jussi wandte ein, das finde ich durchaus bedenkenswert. Naja, die echte Crunch-Time kommt noch. Mal gucken, was er dann aus dem Team rausholt. Jetzt gegen Hertha zumindest die erste Hälfte hat er gezeigt, okay, wir nähern uns zumindest einem Plan B, was das Spielerische angeht. Also sind nicht nur auf Umschaltsituationen mehr angewiesen. Also am Ende, wenn er dann auch wirklich weiter beschäftigt wird, mag das für mich auf jeden Fall in Ordnung sein. Also ich führe keine Jubelschreie aus, weil dazu kann im Fußball noch zu viel passieren. Und man kann schon sagen, ja, man hätte auch durchaus noch 5 Spiele abwarten können, wie sich das weiterentwickelt. Aber es ist erstmal soweit okay. Also nichts, wo ich sage, da liege ich jetzt nachts wach und kann nicht mehr schlafen.
Ich habe jetzt auch kein Veto, natürlich nicht. Ich habe ja gar keinen Grund. Es läuft gut und er hat irgendwie sportlich einen Stand erreicht. Ich meine, wir sind jetzt auch, weil die Spieltage relativ zu unseren Gunsten gelaufen sind, der letzte und der vorletzte auch. Das wäre eine Position, die ich jetzt nicht antizipiert hätte, auch nicht mit einem Trainerwechsel.
Ja, man muss ja gucken, genau, wo man herkommt und was er daraus gemacht hat. Das ist schon aller Anerkennung wert.
Ist auch alles richtig, aber ein bisschen denke ich schon so, ja, aber also jetzt in
man
4
geht,
Wochen hätte
man
ich
geht, glaube ich,
mehr
egal
verstanden.
Wie man sich entscheidet, man geht halt ein Risiko ein. Ne? Genau wie du sagst, wenn man bis zum Saisonende wartet, was kommt da raus halt eben, dann sagt er, danke für die Zeit, ich habe mich so in Fokus trainiert. Da klopfen jetzt andere Größen an. So hat man halt, man weiß nicht, wie die Saison weiterläuft und ausgeht. Hat man, wenn man ganz viel Pech hat, was wir alle nicht hoffen wollen, hat man einen angeschlagenen Trainer, mit dem man in die dritte Liga geht. Man sagt so, ja, bisher war alles nett, aber es hat da doch nicht gereicht am Ende.
Also sollten wir absteigen, wird es denkbar knapp sein. So würde ich das jetzt irgendwie mal wahrsagen. Insofern müsste man ihn dann ja auch nicht dafür bestrafen, weil auch das war irgendwie nicht vorauszusehen, weil er ja wirklich mit Handicap gestartet ist.
Ja, das ist richtig.
Einerseits, und klar, das Argument ist sicherlich, dann kann er jetzt schon Impulse setzen für Kaderplanung. Welchen jungen Spieler möchte er für beide Ligen haben oder so? Das ist bestimmt von Vorteil. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt Teil ist von so einer Idee von Vereinsführung, das halt wieder so ein bisschen zu vereinen, also Trainer mit sportlicher Leitung, mit Transferpolitik.
Das Thema Planungssicherheit wird eine Rolle spielen. Auch im Abstiegsfall, dass man schon frühzeitig sagen kann, gut, Spieler, der du da im Interessensfokus bist, du weißt auf jeden Fall schon mal, auf wen du dich trainerseitig einlässt. Ja. Klar, das ist wiederum natürlich ein Vorteil, unbestritten. Ja. Also, wir hoffen mal ganz einfach, dass Benny Kessel weiterhin ein feines Näschen hat, genau weiß, was er da tut, warum er das tut und am Ende wir uns nach einem souveränen Klassenerhalt die Hände schütteln können und sagen, jo, und den Trainer haben wir mal zumindest noch mal eine Saison bei uns auf der Gehaltsliste. Das ist das, was wir alle uns erhoffen. Ein definitiv erfreuliches Thema haben wir ganz zum Abschluss. Der Tag der Legenden im Eintrachtstadion am 30. April. Eine nochmal offizielle Verabschiedung, Danksagung an Mirko Boland, Dennis Dorn, Jasi Fejsic, Benny Kessel, Dennis Krupke, Domi Kumbela, Marc Pfitzner und Ken Reichel.
Ken Reichel, das ist so ein... Gott, ich habe das immer
geliebt. Es genau immerhin einen gibt, der vernünftig verabschiedet wurde. Das ist Jasi Fejsic. Der Rest, wer die Spezialserie, von der gegen gerade mit Bode zum Beispiel gehört hat, der weiß, dass es da auch andere Arten gab. Langjährige, verdiente Spieler, die auch auf Wechsel mit mehr Gehalt verzichtet haben, um weiter bei der Eintracht spielen zu können, die dann per Push Nachricht aus der Eintracht-App erfahren mussten, dass sie nicht mehr weiter Teil des Vereins sind. Ja. Deshalb eine schöne Geste des Vereins, das nochmal nachzuholen für die Beteiligten. Für uns Fans ist ja einfach nochmal geil, diese Legenden nochmal gemeinsam da irgendwie auf dem Rasen traben zu sehen. Ich habe da unfassbar Bock drauf. Safe, ey.
Ja, total. Safe. Ich habe vorhin richtig Gänsehaut gehabt, als ich dieses Video gesehen habe.
Ja, Wahnsinn, ne?
Unfassbar, so die Gesichter, alle so ein bisschen älter geworden, aber natürlich immer noch allerbestens bekannt. Und ja, ich freue mich echt sehr, sehr doll. Gute Tanz in den Mai Ankündigung.
Stimmt, ja.
Der Termin ist auf jeden Fall eingetragen. Ja. Und muss auch sagen, in dem Zuge, dass ich es total cool finde. Ich weiß nicht genau, wer da jetzt irgendwie die Fäden dahinter zieht. Wer da Impulse setzt, ob vielleicht eine Agentur dazu geholt worden ist oder so, aber dieses emotionale Marketing, das die Eintracht gerade macht, über Videoproduktion.
Die Videos sind richtig gut geworden.
Throwbacks und so und auch diese Plakataktion, das erinnerst du dich noch oder weißt du noch damals oder so mit dem, und dann nicht, das finde ich auch so geil, dann eben nicht den Freistoß zu zeigen von Franjic, sondern das Foul davor. Ja. Und was dann im Kopf passiert, wenn man einfach weiß, wie die Szene weitergeht, finde ich wirklich richtig gut und führt bei mir dazu, dass ich mich nicht dagegen wehren kann, wieder richtig Feuer zu haben für den Verein.
Ja, also ich bin mal gespannt, ob sogar ausverkauft wird. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Nordkurve machen sie, glaube ich, nicht auf. Ich glaube, die Südkurve gehen gerade und Teile der Haupttribüne, Block 1 und 4. Aber so mit ganz wenigen Ausnahmen, die eher sagten sowas wie, ja, mich interessiert eigentlich gerade nur die schwierige Gegenwart, aber ich glaube, der Rest wird da einfach nochmal Nostalgie schwelgen. Cool, dass auch gerade Bohle dabei ist, der mitten in der Saison offensichtlich vom VfB Lübeck freigestellt wird. Die sind gerade ganz schwer im Abstiegskampf verstrickt. Also wenn das wirklich klappt, Respekt an Lübeck, den da für einmal freizustellen.
Ja.
Ich tippe aber auch, die wissen, was da los ist, wenn sie Bohle verbieten wollen würden, damit zu machen. Insofern, sie hatten keine Wahl.
Ja, habe ich richtig Bock drauf. Ja. Ich finde es richtig schön, weil der Verein macht oft genug keinen Spaß.
Ja.
ich finde es okay. Ja. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn der Verein seinen Teil dazu beiträgt, dass das Hobby manchmal auch Freude macht.
Ja. Da mal den Kopf aus dem schweren Tagesgeschäft zu strecken und einfach ein bisschen reine Emotionen walten zu lassen. Wie gesagt, wir haben ja auch, das war ja so die letzte goldene Generation, die wir eigentlich hatten. Ja. Und so viele haben wir davon nicht. Ne? Wir haben die Meistermannschaft, wir haben die 70er Jahre Champs so rund um Poppy Woder und Co. Danach kam vielleicht noch Bernd Buchheister. Und dann kam eben genau diese Generation. So, und die da nochmal zu ehren, solange sie noch vernünftig laufen kann. Und gerade diesen verpassten Abschied vernünftigen Abschied mal nachzuholen. Deshalb, ich hoffe ja fast ein bisschen, dass sie beim Buchheister auch nochmal für 5 Minuten reaktivieren, weil der Junge hätte sich auch verdient gehabt. Der auch sagt, er hat diverse Angebote für Eintracht ausgeschlagen, um dann mit einem feuchten Händedruck verabschiedet zu werden. Naja. Mal schauen, was passiert. Bin gespannt. Vielleicht, wer weiß, Totte an der Seitenlinie steht.
Boah, der hat mir so leid getan, ey. Ja. Oh Gott. Ja. Oh, ich kann es sehr nachvollziehen, ey.
Meine Wie er in meinem Podcast in der Spezialserie sagte, 15 Minuten Verabschiedung in der Vorstandssitzung für 15 Jahre Eintracht Braunschweig. Wie er sagt, er hat sich hinterher gefühlt wie Tom Hanks in Streets of Philadelphia, nachdem er seine Diagnose bekommen hatte. Also, es wäre ein feiner Zug, wobei ich da nicht weiß, auch Thorsten mit Darmstadt im Abstiegskampf, ob er da vom Verein für freigestellt wird. Aber egal.
Das wäre natürlich ein Kracher. Könnte auch sein, dass sie da irgendwie tatsächlich diesen Wow, dieses Wow irgendwie kurzfristig noch aus dem Hut ziehen. Ja.
Wir lassen uns überraschen, aber also, das wird schon Spaß machen.
Bevor du hier den Deckel drauf machst, ich muss noch Grüße entsenden.
Ja, das stimmt.
Und zwar an Tobi. Tobi hat mir auf der Fahrt vom Stadion zum Bahnhof gesagt, er hört jede Gegengerade bis zum Ende, und zwar im Auto. Tobi, ich hoffe, du fährst sicher und gut und hast auch diesmal bis zum Ende durchgehalten. Ja. Habe mich sehr gefreut, mit dir zu quatschen. War auf jeden Fall sehr kurzweilig bis Rathaus. Ich glaube, da seid ihr dann ausgestiegen. Für mich ging es dann weiter zum Bahnhof. Ist immer richtig cool, finde ich, irgendwie über die Gegengerade zu sprechen. Ich glaube, du hattest mich nur an der Stimme erkannt, was mich krass fasziniert, weil punkto Wiedererkennung bin ich nicht so stark. Große, große Freude meinerseits. Vielen Dank für das Gespräch und gute Fahrt.
Ja, auch von mir unbekannterweise natürlich ganz liebe Grüße und vielen Dank, dass du dir das hier immer antust. Ganz freiwillig, wie ich betonen möchte. Großartig, freue mich sehr drüber. Das ist ein sehr schönes Schlusswort auch, würde ich sagen. Und wir harren mal der Dinge, die da kommen werden als nächstes beim 1. FC Nürnberg. Danach zu Hause das Spiel gegen Osnabrück.
Das wird. Nee, gegen Rostock.
Gegen Rostock. Ich würde mal sagen, 6 Punkte, ne?
Ja, boah, richtig. Boah, das wird anstrengend. Das wird ein hartes Spiel. Ja.
Nichtsdestotrotz, wir haben es selber wieder in der Hand. Es ist ein bisschen wie eine gesprungene Schallplatte, aber wer hätte das Ende Oktober schon noch erwartet?
Na, definitiv.
In diesem Sinne, Anna, wir sprechen und gucken, wie es sich weiterentwickelt. Einen schönen Abend.
So machen wir es. Dir auch.
Bis dann. Dankeschön. Ciao. Macht's gut. Tschüss.